Ich bin Daniel Retschitzegger, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. US-Präsident Donald Trump kündigt eine Kehrtwende in seiner Russlandpolitik an. Plötzlich soll es neue Waffen für die Ukraine geben und Wladimir Putin droht er offen mit Zöllen. Woher dieser Sinneswandel plötzlich kommen könnte, ob das nur Gerede ist oder ob da auch Taten folgen und was das Ganze für den Krieg in der Ukraine bedeutet, darüber sprechen wir heute. Florian Niederndorfer aus der Standard Außenpolitik-Redaktion. Donald Trump scheint seine Meinung, wieder einmal muss man vielleicht dazu sagen, geändert zu haben. Er droht Moskau jetzt offen im Ukraine-Krieg. Was hat er da angekündigt?
Wie du richtig sagst, Daniel, wieder einmal geändert ist das Zauberwort. Denn wir wissen natürlich nicht, wie nachhaltig dieser Sinneswandel, den wir da jetzt beobachten in Washington, wirklich ist bei Donald Trump. Donald Trump hat in seiner Karriere als Präsident, also erste Amtszeit und jetzt Beginn der zweiten Amtszeit, zwei große Konstanten gehabt. Einerseits eine Sympathie für Wladimir Putin, der ein Staatschef, ein Machthaber ist, wie er sich wahrscheinlich auch ganz gut für sich selber vorstellen könnte. Und andererseits seine Sprunghaftigkeit. Deadlines ankündigen, die dann nicht durchhalten, ist ein Moment, den wir immer wieder erlebt haben bei Donald Trump in den letzten Jahren. Diesmal könnte es aber sein, dass er es zumindest eine Zeit lang durchzieht, was er ankündigt. Er hat einerseits sehr verärgert sich geäußert über Wladimir Putin, den er bisher immer als strong und guten Leader und so weiter gelobt hat. Er hat sich sehr verärgert gezeigt. Er hat jetzt zuletzt gemeint, er ist sehr enttäuscht von ihm. Er hat noch nicht mit ihm abgeschlossen, aber er ist sehr enttäuscht von ihm, auch in diesem Wording. Er hat dann einerseits gestern am Montag ein großes Waffenpaket angekündigt, das die USA mit Umweg über die NATO, die das dann auch zahlen soll, also vor allem die europäischen Mitglieder der NATO, Waffen, die dann aus den USA in Richtung der Ukraine geschickt werden. Und zwar eine Art Best-of-NATO, also die besten amerikanischen Waffen, Spitzenwaffen, wie es Donald Trump ausgedrückt hat, die sollen jetzt der Ukraine zugutekommen. Angesichts der massiven Luftangriffe, die Wladimir Putin in den vergangenen Wochen, eigentlich vor allem seitdem Trump sich wirklich einen Deal ausrechnet, wurden die Angriffe immer intensiver, immer kostspieliger für die ukrainische Zivilbevölkerung. Da sollen jetzt amerikanische Abwehrwaffen Abhilfe schaffen, Patriot-Raketen zum Beispiel, Patriot-Systeme. Da kommen wir später noch dazu, was er genau schicken will. Allerdings hat er auch nicht ausgeschlossen, dass Angriffswaffen geliefert werden. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, hat sich anscheinend bei Trump erkundigt, ob er da jetzt wirklich angreifen darf, damit in die Tiefe des russischen Hinterlandes. Und Berichten zufolge hat ihm Trump auch dafür das grüne Licht gegeben, also das Go. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jetzt auch amerikanische Angriffswaffen, wir sprechen zum Beispiel von ATACMS-Raketen, das ist etwas, was möglich wäre, dass die auch geliefert werden. Und zum anderen hat er in einem zweiten wichtigen Punkt gestern neue Zölle oder eigentlich Sekundärsanktionen angekündigt gegen Russland. Eigentlich nicht unbedingt gegen Russland, sondern gegen Handelspartner von Russland auf der ganzen Welt. Und das sind, wenn wir bedenken, dass die Sanktionen gegen Russland ja fast nur von westlichen Ländern, also Westeuropa, drei, vier Länder in Asien und Nordamerika und Australien und so gestützt werden, trifft das wahrscheinlich 2/3 bis 3/4 Mehrheit auf der Erde würden von diesen Sekundärsanktionen betroffen sein. Und das Ganze würde schlagend werden, 100%ige Zölle auf Einfuhren aus diesen Ländern, wenn es innerhalb von 50 Tagen nicht zu einem Deal kommt. Das heißt, daran, wo Trump jetzt seit Monaten gescheitert ist, nämlich einen Deal zu machen mit Putin über die Zukunft der Ukraine, soll es innerhalb von 50 Tagen gelingen und wenn nicht, dann gibt's Tariffs, nämlich Sekundärsanktionen.
Florian, so wie bei allem, was Donald Trump macht, entstehen, wenn man das erklärt, sehr viele neue Fragen. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen aufdröseln. Fangen wir vielleicht mit einem wichtigen Punkt an, den wir vielleicht differenzieren müssen. War das ein Donald Trump-Moment, den du da gerade beschrieben hast? War das eine spontane Aktion aus dem Bauch heraus? Oder war das tatsächlich etwas, das sich er oder vielleicht sein Team tatsächlich überlegt hat?
Ich würde sagen beides, Daniel. Es ist einerseits sehr Donald Trump, wenn wir die Emotionalität und auch die Wortwahl uns anschauen, die Trump da jetzt verwendet. Er spricht natürlich von massive und von it's very simple, I have to do it und so weiter. Also das typische Trump-Wording, das er halt seit Jahr und Tag gerne verwendet, wenn er über seine eigenen segensreichen Schritte redet. Andererseits steckt da natürlich ein Kalkül dahinter. Einerseits gibt es seit Wochen ein sehr hartes Sanktionspaket in der Schublade, ausgearbeitet vom Republikaner Lindsey Graham und auch dem Demokraten Blumenthal. Das heißt, es gibt natürlich die Rahmen, das Framework, den Rahmen für diese Sanktionen, mit denen er da jetzt droht, den gibt es längst. Dieses Paket würde ihm sogar 500-prozentige Zölle einräumen. Er hat sich jetzt mal für 100-prozentige Zölle entschieden als Drohmittel. Das heißt, es gibt die Rahmenbedingungen, mit denen er da jetzt droht, schon längst. Das ist also nicht jetzt in seinem Kopf entstanden in den letzten 10 Minuten, sondern tatsächlich schon länger vorbereitet. Bisher hat er sich allerdings geweigert, damit auch nur zu drohen. Er droht manchmal damit, aber er geht dann nicht besonders weit. Jetzt könnte es anders sein. Und die Waffensache ist natürlich finde ich, ein Geniestreich von Generalsekretär Mark Rutte, der ganz einfach Trump verklickert hat, liefert uns bitte Waffen nach Europa. Wir verteilen das und vor allem wir zahlen dafür. Denn Trump hat natürlich einerseits Druck von seiner eigenen Basis bekommen, von der Make America Great Again Fraktion in seiner eigenen Partei, die sehr mächtig ist. Denn die Zölle, mit denen er jetzt droht, in 50 Tagen, die könnten sich negativ auf die Geldbörse dieser Wählerschaft auswirken, indem einfach ganz einfach die Inflation steigt, wenn die USA 2/3 der Welt plötzlich mit riesigen Zöllen belegen. Das wird sich wahrscheinlich jetzt nicht so gut auswirken auf die unteren Schichten in den USA, die Trump bisher gewählt haben. Das heißt, weder die Waffen, die von den USA geliefert werden, aber die Europäer zahlen, noch die Zölle, die jetzt auch nicht sofort kommen, sondern irgendwann mal, wenn überhaupt, tangieren seine Wählerschaft jetzt besonders. Er kann das mit den Waffen durchaus gut verkaufen. Das ist ein großes Geschäft für die Amerikaner. Und die Zölle, wenn sie überhaupt kommen, kommen irgendwann. Das heißt, er hat das für seine Verhältnisse ziemlich schlau gemacht. Mal sehen, ob es ankommt bei Wladimir Putin. Mark Rutte meinte gestern, wäre er der Kreml-Chef, würde er jetzt doch überlegen, ob er nicht mal ernsthaft verhandelt. Trump hat immer noch Hoffnung drauf, dass Putin sich an den Verhandlungstisch setzt, wofür es überhaupt keine Indizien gibt. Aber noch hofft er. Und mal sehen, was rauskommt.
Weil du jetzt schon sehr oft angesprochen hast, dass diese Zölle kommen könnten oder vielleicht auch nicht. Was sehr interessant ist, wenn man Donald Trump-Postings derzeit in den sozialen Medien sieht, dann schreiben seine Gegner sehr gerne den Begriff TACO drunter, also T-A-C-O. Und das steht in diesem Fall nicht für das gleichnamige mexikanische Gericht, sondern ist eine Abkürzung für Trump always chickens out. Also Trump macht am Ende des Tages doch immer einen Rückzieher, vielleicht jetzt ganz grob übersetzt. Du bist dir dieses Mal, höre ich zumindest raus, nicht so ganz sicher, ob er es vielleicht dieses Mal nicht durchziehen könnte. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, weil, ich meine, tatsächlich die Geschichte der letzten paar Wochen hat ja gezeigt, dass Trump abseits dieser ganzen Zollkalamitäten, mit denen er in der Welt herumdroht, ja doch auch ab und zu handeln gewillt ist. Wenn wir zum Beispiel an den Iran denken, wo die Amerikaner dann doch ihren engsten Verbündeten Israel eben nicht im Stich gelassen haben und was auch immer genau rausgekommen ist dabei. Man weiß es bis heute nicht, wie es den Atomanlagen geht im Iran, aber er hat es gemacht. Er hat die B-2-Bomber quer über den Atlantik geschickt und hat dort die schweren Bomben abwerfen lassen. Also always chickens out, glaube ich, trifft es nicht ganz. Trump chickt gern out, wenn man das so sagen will. Aber jetzt auch nicht immer. Ich glaube, dass dieser Sinneswandel, was Putin betrifft, ich mag falsch liegen und vielleicht täusche ich mich und werde dann mich später sehr darüber ärgern, aber es wirkt irgendwie schon authentisch auf mich. Ich glaube, Trump kann es sich dann auch nicht leisten, von Putin vorgeführt zu werden. Das mögen, glaube ich, auch seine eigenen Wähler nicht, die anti-interventionistisch bis zum Gehtnichtmehr sind. Aber dass der US-Präsident öffentlich veräppelt wird und hingehalten wird, am Nasenring rumgeführt wird, das kann auch den wahnsinnigen Magerwählern nicht im Herzen liegen. Also ich kann mir vorstellen, dass er jetzt tatsächlich sich wirklich Gedanken gemacht hat, wie er mit Putin künftig umgehen will. Dass er das lange mit Zuckerbrot probiert und jetzt kommt mal die Peitsche. Mal schauen, wie es weitergeht. Immer, mag ich immer dazu sagen, wir wissen nicht, wie lange dieser Sinneswandel anhält.
Ich fand das ja auch immer so interessant, das hast du ja genauso beobachten können als Außenpolitikjournalist. Man hat immer wieder gelesen, Trump telefoniert mit Putin, es war ein gutes Gespräch, heißt es dann beispielsweise von Seiten der Amerikaner. Und man konnte sich sicher sein, wenn man am nächsten Tag aufgewacht ist, dann waren die russischen Angriffe auf die Ukraine an diesem Abend besonders intensiv, beispielsweise Angriffe auf Kiew etc. Und das ist ja genau das, was Trump auch erklärt hat, dass immer wenn er mit Wladimir Putin telefoniert und dann auflegt, die Ukraine besonders heftig von Wladimir Putin angegriffen wird. Und ich habe mir damals immer schon gedacht, ist das denn wirklich schlau von Wladimir Putin, quasi unter Anführungszeichen Trump wirklich zu verarschen, könnte man vielleicht sagen. Hat er hier den Bogen überspannt?
Ja, danke Daniel, dass du das böse Wort mit dem V verwendet hast. Ich habe es mir vorher nicht getraut. Als Moderator hast du dieses Privileg. Ich weiß nicht, ob es schlau war. Putin folgt einfach seinem imperialistischen Plan in der Ukraine. er versucht natürlich so viel wie möglich aus diesem Verhältnis mit Trump rauszuholen. Trump hat ihn nicht aufgehalten, Kiew anzugreifen, hat ihn nicht aufgehalten, Städte wie Czernowitz, wie Lemberg, also Lviv, anzugreifen, im fernen Westen der Ukraine, wo bisher kaum Krieg geherrscht hat. Es ist einfach so, dass das Putin bisher sich überhaupt nicht drum geschert hat, was Trump ihm erzählt hat am Telefon. Ich glaube jetzt nicht an irgendwelche Verschwörungstheorien mit Kompromat oder Agent Krasnov, diese ganzen Dinge, die da gerne kolportiert werden. Ich glaube ganz einfach, dass Putin sich bisher am weitaus längeren Ast gewähnt hat, der machen kann, was er will. Und Trump, der ohnehin findet, dass es jetzt nicht sein Krieg ist, sondern Joe Bidens Krieg, was natürlich absurd ist, aber er empfindet das so, hält sich halt raus. Und ich glaube, Putins Hoffnung war eher, dass sich Trump dann irgendwann einmal frustriert oder gelangweilt abwendet vom ganzen Krieg. Und genau das scheint jetzt im Moment nicht der Fall zu sein. Also was auch immer da jetzt rauskommt, Trump hat sich bisher nicht von dem Ukraine-Krieg abgewandt. Was auch immer da die Beweggründe sind, aber es ist nicht so, dass er rausgegangen ist. Und das ist, glaube ich, das, womit jetzt Moskau vielleicht nicht gerechnet hat. Moskau hat sicher damit gerechnet, dass es irgendwann einmal Trump reicht und er auf Deutsch gesagt den Hut draufhaut. Aber dass er jetzt eben so reagiert, ich glaube, dass das Moskau schon auch überrascht hat.
Sprechen wir vielleicht auch über das, was das tatsächlich bedeuten wird für die Ukraine oder bedeuten könnte. Wie gesagt, wir wissen ja, wie du bereits mehrfach betont hast, noch nicht, ob sich da nicht in den nächsten Wochen noch etwas ändern könnte. Sprechen wir über die Waffenlieferungen, um ganz genau zu sein. Du hast die vorher schon angesprochen, die sogenannten Patriot-Raketen, die sollen da jetzt ebenfalls geliefert werden. Die sind ja andauernd in aller Munde, alle Welt spricht davon. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, was mit diesen Dingen genau auf sich hat? Warum braucht die Ukraine die so dringend?
Weil die Ukraine seit Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren von Russland mehr oder weniger wahllos aus der Luft angegriffen wird. Mit Drohnen, mit Marschflugkörpern. Das wurde zuletzt ein bisschen weniger, vielleicht auch aufgrund der Operation Spinnennetz, mit denen die Ukraine tief im Hinterland russische Bomber zerstört hat. Aber Raketen und Drohnen fliegen nach wie vor in großer Zahl auf die Ukraine. Vor allem der Drohnenkrieg ist massiv intensiviert worden. Wir haben jetzt Ende Juni von 500 gesprochen. Das hat uns schon geschreckt pro Nacht. Nämlich pro Nacht 500 Drohnen mit Sprengstoff, zum Teil große Drohnen, Shahed-Drohnen, ehemals iranischer Provenienz, mittlerweile in Russland hergestellt. Diese Drohnen sind eindeutig auf zivile Ziele gesteuert gewesen. Das heißt, es sind mittlerweile über 200, allein im Juni, 232 Zivilistinnen und Zivilisten waren es ganz genau, ums Leben gekommen, hauptsächlich durch diese Drohnen, fernab der Front. Zelensky spricht davon, dass es bald schon 1000 sein werden. Die Tendenz ist tatsächlich in diese Richtung, denn Anfang Juli waren es dann schon über 700. Dagegen kann die Ukraine früher oder später nichts mehr machen, weil die Luftabwehr der Ukraine ganz einfach übersättigt ist. Und den Ukrainern gehen vor allem gegen die russischen Raketen, weniger gegen Drohnen, aber vor allem gegen die Raketen, ganz einfach die Patriot-Abwehrmunition aus. Und auch die Patriot-Systeme, denn bisher hatte die Ukraine eine geringe einstellige Zahl von Patriot-Batterien. Es hat immer geheißen, sie brauchen eigentlich 25, um die Großstädte halbwegs schützen zu können. Jetzt scheint so zu sein, dass 17 dieser teuren und relativ raren Patriot-Batterien geliefert werden sollen. Wie viel es denn wirklich sind, ist nicht ganz klar. Deutschland kümmert sich da stark drum. Die wollen 2 bei den Amerikanern kaufen, vielleicht sogar 3 und in die Ukraine schicken. Die Zahl von 17 zusätzlichen wäre natürlich eine riesige Hilfe für die Ukraine. Ich hoffe sehr stark und wollen wir alle hoffen, dass das auch wirklich stimmt, denn die Opfer der Zivilbevölkerung werden einfach immer mehr in der Ukraine und jede Patriot-Batterie, die diese Raketen auf große Entfernung erkennt über Radarsignale und dann auch abfangen kann, ist ein großer Gewinn für die Sicherheit der Ukrainer. Wenn es dann dazu kommt, es gibt insgesamt allein in den USA 60 Stück dieser Patriot-Batterien, das heißt, die sind jetzt auch nicht unendlich verfügbar, die sind sehr teuer. Wir sprechen von 200 Millionen, 400 Millionen pro Stück ohne Raketen. Jede Rakete kostet dann zusätzlich 2 bis 4 Millionen. Das heißt, das ist schon sehr viel Geld, das da investiert werden muss, um den Luftraum der Ukrainer zu schützen. Doch jeder tote Zivilist, jeder tote Zivilistin, die man sich ersparen kann, ist natürlich ein großer Gewinn für die Ukraine. Hoffen wir mal, dass es so weit kommt. Vor allem die Patriots, das ist mal das Allerwichtigste im Moment.
Die Reaktion der Ukraine, ich glaube, die können wir uns wahrscheinlich ausmalen. Man wird auf diese Ankündigung, dass mehr Patriot-Raketensysteme geliefert werden sollen, durchaus positiv reagieren.
Ja, natürlich. Gleichzeitig die 50 Tage Frist, die Trump Putin jetzt wieder einräumt, ist auf weniger Gegenliebe gestoßen. Da heißt es halt ja, jeder Tag, der vergeht, kostet unschuldige Ukrainerinnen und Ukrainer das Leben. Ja, aber damit muss man erstmal arbeiten. Waffenlieferungen sehr schnell. Trump hat gemeint, binnen weniger Tage. Und die Zölle halt dann vielleicht später, wenn es dazu kommt, wollen wir es hoffen. Prinzipiell ist man in der Ukraine aber sehr erfreut. Und anscheinend hat sich auch das Verhältnis zwischen Trump und Zelensky, das ja gelinde gesagt angeschlagen war, seit vielen Jahren und spätestens seit dem Eklat im Oval Office vor, was waren es jetzt, Ende Februar, 3 Monaten, 4 Monaten, war ja katastrophal schlecht und Putin wurde hofiert, Zelensky wurde gedemütigt. Zelensky hat sich bedankt und sagt, das sind richtige Schritte in die richtige Richtung. Ich hoffe, er bedankt sich nicht zu früh und Trump hält jetzt dann auch mal Wort. Das wäre mal eine gute Abwechslung.
Wir lesen in den letzten Tagen immer wieder auch davon, dass eine russische Sommeroffensive bevorstehen soll. Hier sprechen wir also nicht nur von Angriffen auf ukrainische Großstädte mit eben Drohnen und Raketen, sondern tatsächlich über das aktive Schlachtfeld, über die Front, die sich in die eine oder andere Richtung verschieben könnte. Wissen wir da aktuell schon mehr drüber? Soll die kommen? Ist die am Kommen? Und diese Waffenlieferungen aus den USA, hat die da einen Einfluss?
Naja, so soll sie kommen, trifft es eben nicht, weil sie schon lange läuft. Sie wird offiziell als Sommeroffensive benannt. Allerdings läuft sie eigentlich schon seit März, seit dem Spätwinter oder frühen Frühling in der Ukraine. Wir erleben seit vielen Monaten eine sehr langsame, aber stetige Vorwärtsbewegung der russischen Truppen im Donbass. Das heißt, das Hauptschwergewicht dieser Sommeroffensive ist mal wieder der Donbass, das heißt die Gegend rund um Donetsk und Luhansk. Vor allem die gleichen Schlachtfelder, die wir mindestens seit 2023 immer wieder in den Schlagzeilen lesen. Die Gegend rund um Pokrowsk, die Gegend rund um Saporischschja, aber auch im Norden bei Sumy und Kharkiv. Dort finden im Moment russische Vorwärtsbewegungen statt. Die Ukraine hat es nach wie vor halbwegs unter Kontrolle, da große Durchbrüche zu verhindern. Auch weil die Ukraine sehr, sehr effizient und intelligent mit Drohnen arbeitet. Zur Aufklärung, aber auch zum Kampf gegen die russischen Eindringlinge. Aber insgesamt muss man eine relativ prekäre Lage für die Ukraine an der Front feststellen, weil man mangels Offensivwaffen ganz einfach nicht mehr in die Initiative kommt gegen die Russen. Es geht darum zu verzögern, es geht darum, sich irgendwie über den Sommer drüber zu handeln mit den geringen Ressourcen und vor allem mit der geringen Personaldecke, die die Ukraine im Moment zur Verfügung hat. Es wird verzögert, es wird verteidigt, aber es wird nicht mehr angegriffen. Es gibt kaum mehr Offensivbewegungen der Ukrainer. Und die Russen nutzen das aus, nutzen ihre personelle Übermacht aus. Russland hat viel weniger das Problem, zu wenige Soldaten zu rekrutieren. Sie haben eher das Problem, dass sie unfassbar viele Soldaten verlieren. Laut dem britischen Economist sind es 31.000 Soldaten leben, die seit Anfang Juni verloren wurden. Das ist eine enorme Summe.
Also in 1,5 Monaten?
In 1,5 Monaten, ja, 31.000, also ein Fußballstadion voll. Natürlich muss man sehen, dass ja Russland diese Soldaten auch ersetzen muss. Das kostet sehr viel Geld. Und ich glaube, genau da kommen dann diese Zölle ins Spiel, wenn Russlands Kriegskasse schmäler wird, zum Beispiel durch Sekundärsanktionen. Deswegen werden diese Sanktionen ja so wichtig, dass die kommen. Hauptsächlich aus dem Grund, dass Russland dann keine Soldaten mehr rekrutieren könnte. Nicht mehr so leicht, denn das kostet enorme Summen, die Russland bisher aus diesen Ölverkäufen, zum Beispiel an Indien und an China und so weiter, finanziert.
Wie viel Kalkül steckt denn auch dahinter, wenn diese Sanktionen ja nicht Russland direkt treffen, sondern eben Verbündete wie beispielsweise China? Hofft man vielleicht auch von Seiten der USA, dass China dann wiederum auf Russland einwirkt und sagt, hey, dieser Krieg wird uns zu teuer, liebe Nachbarn?
Es kann sein, dass sie das hoffen, aber bisher gibt es überhaupt keine Indizien dafür, dass China seinen Kurs gegenüber Russland ändert. China profitiert sehr stark von billigem Öl, das aus Russland nach China kommt. Das ist die quasi Gratistankstelle der Chinesen, so kann man es flapsig bezeichnen. Es gibt ein sehr großes Handelsverhältnis zwischen Russland und China, vor allem einseitig von Russland nach China. 250 Milliarden Dollar ist das schwer und China importiert riesige Mengen russischen Öls. Sachen, die viele westeuropäische Staaten eben nicht mehr machen. Das heißt, gibt es jetzt diese Sekundärsanktionen, würde das sehr stark sich auch auf China auswirken. Es gäbe einen neuen Handelskrieg zwischen den USA und China, etwas, wovor jetzt Trump wahrscheinlich keine große Angst hat, wie man ihn kennt. Gleichzeitig könnte sich das eben auf die Geldbörsen der Amerikanerinnen und Amerikaner auswirken, indem es dann einen neuen Inflationstreiber gäbe. Das ist sicher etwas, was Trump im Kopf hat und weshalb er jetzt auch diese relativ große Frist von 50 Tagen eingeräumt hat. Er will jetzt, glaube ich, nicht unbedingt diese Sekundärsanktionen verabschieden müssen. Und mit 100%, mit denen er droht, ist er eh noch weit unterhalb dieser Schwelle von 500%, die er eigentlich verhängen könnte. Trotzdem, glaube ich, zögert er damit einfach, weil es seine eigene Basis einfach mehr tangiert als irgendwelche Waffenverkäufe an europäische Staaten, wovon Amerika dann ja auch noch profitiert finanziell. Ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass China sich plötzlich gegen Russland stellt, nur weil Trump Sanktionen verhängt. Nein.
Abschließend, Florian, reden wir noch ganz kurz auch über die Rolle Europas. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man die derzeitigen Meldungen liest, man hätte innerhalb Europas das Gefühl, good old America sei zurück, also quasi der große Beschützer aus dem Westen, der die Ukraine jetzt ordentlich mit Waffen versorgt und Wladimir Putin endlich wieder unter Druck setzt. Besteht die Gefahr, dass man sich erneut wieder auf den möglichen oder vermeintlichen Schutz der USA ausruht und eigene Bestrebungen innerhalb Europas hinten anstellt?
Naja, die Gefahr besteht immer. Europa hat es ganz einfach nicht drauf gehabt, die Ukraine selber ausreichend zu unterstützen. Und Europa braucht ganz einfach die USA, um in der Ukraine einen Unterschied machen zu können. Gleichzeitig, glaube ich, handelt Trump ja auch deshalb jetzt so. Er hat sich gestern ja ganz voll des Lobes über den europäischen Spirit, also den Kampfgeist in der Ukraine, geäußert. Und er hat dem Mark Rutte, dem früheren niederländischen Premier und NATO-Generalsekretär, Rosen gestreut, ein good guy, a very young guy, by the way. Also er hat sich auf Trump-typische Manier über Rutte ausgelassen. Da dürfte durchaus ein gutes Verhältnis bestehen. Rutte, wie gesagt, habe ich vorher schon erwähnt, hat das meiner Meinung nach genial gemacht, indem er das ganze Trump als Geschäft verkauft hat. Europa hat ja viele Schritte jetzt gesetzt. Deutschland zum Beispiel, Friedrich Merz, obwohl er noch immer keine Taurus geschickt hat, wie eigentlich angekündigt, hat sich stark für die Patriot-Systeme eingesetzt. Ich glaube, er hat einen richtigen Punkt getroffen bei Trump, bei seinem Besuch in Washington vor ein paar Wochen. Europa hat sich diesem 5%-Ziel in der NATO verpflichtet, fast alle Staaten bis auf Spanien. Es sind durchaus jetzt Schritte gesetzt worden, die Europa mittel- und langfristig in eine bessere Position bringen, was eigene Verteidigungsbereitschaft und Fähigkeit betrifft. Noch ist Europa aber ganz einfach abhängig von Amerika. Europa alleine kann sich derzeit nicht adäquat schützen. Wie groß man auch immer die Gefahr aus Russland ist, einschätzt, es ist auf jeden Fall gut, sich zu wappnen. Was immer da jetzt noch kommt aus Russland, man weiß nicht, wie weit Putins Imperialismus dann wirklich geht. Es ist gut, dass Amerika jetzt wieder offenbar mehr Interesse dran hat an europäischen Agenten. Dass man sich da jetzt ausruht drauf und selber wieder in die Pendeluhr zurückkehrt, um dort Schläfchen zu halten, würde ich nicht empfehlen, ich glaube es aber auch nicht. Ich glaube, Europa hat durchaus die Zeichen der Zeit erkannt.
Die Frage ist auch, wie lange dieses Interesse von Donald Trump an Europa anhält, ob es vielleicht nächste Woche schon wieder anders aussieht. Umso mehr Möglichkeiten, vielleicht nächste Woche erneut einen Podcast mit dir aufzunehmen. Vielen Dank, Florian, für den heutigen Tag auf jeden Fall.
Immer gerne, Daniel. Danke dir.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens. Chinas Wirtschaft zeigt sich trotz des Handelsstreits mit den USA eher unbeeindruckt. Im zweiten Quartal 2025 wächst das Bruttoinlandsprodukt um 5,2% im Vergleich zum Vorjahr. Die weggefallenen Exporte in die USA konnten kompensiert werden. Fachleute zweifeln allerdings an der Langfristigkeit. Zweitens. In Israel hat die ultraorthodoxe Partei Vereinigtes Torah-Judentum den Austritt aus der Regierungskoalition mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärt. Der oberste Gerichtshof hatte 2024 entschieden, dass ultraorthodoxe Seminaristen nicht mehr von der Wehrpflicht befreit sein dürfen. 54.000 sollen nun einberufen werden, sehr zum Ärger der ultraorthodoxen Partei. Und drittens, die Milka-Schokolade hat einen zweifelhaften Titel gewonnen. Von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch wird die Marke zur dreistesten Werbelüge des Jahres gewählt, zum sogenannten goldenen Windbeutel. Die Begründung? Die Firma hatte die Preise für eine Tafel Schokolade von 1,49 Euro auf 1,99 Euro erhöht und den Inhalt von 100 auf 90 Gramm reduziert. Selbst argumentiert man mit gestiegenen Kakaopreisen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, gerne schicken podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.